GFL-Football. Der GFL-Podcast mit Thorsten Sell.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge This is GFL-Football Podcast. Mein Name ist Thorsten Sell und ich habe heute einen sehr eloquenten Gast. Er ist unter anderem Kolumnist, Maschinist, Florist, keine Ahnung, was für ein ist. Er ist auf jeden Fall auch Kommentator, Moderator, Gast bei sämtlichen Podcasts und hat seinen eigenen Podcast. Und Football ist irgendwie noch mehr sein Leben, als das meinige ist. Philipp Forstner ist bei mir heute zu Gast. Herzlich willkommen.
Ja, wunderschönen guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
Ja, selbstverständlich. Wir hatten jetzt schon öfter mal das Vergnügen im Sportdeutschland Livestream bei der Konferenz. Also da haben wir uns einfach gedacht, wenn wir die Leute da schon so ein bisschen triggern können mit unserem, du mit deinem Football-Wissen und ich mit meiner grenzenlosen Ahnungslosigkeit und du rettest mich immer, dann können wir das auch mal im Podcast machen. Gerade jetzt, Ende der Saison.
Ja, das kannst du so aber auch nicht sagen.
Ja, okay, gut, das ist vielleicht ein Understatement an der Stelle. Das erste Mal, dass wir beide miteinander in Anführungsstrichen beruflich zu tun hatten, habe ich das juviale Phil benutzt, weil für mich sind alle Philips irgendwie Phils, weil, und lass mich ausreden, das ist wichtig an der Stelle, okay. Ich finde, der Name Philipp an sich ist sehr irreführend, weil du ihn einfach in 328 verschiedenen Schreibweisen schreiben kannst, vorne mit F, ein L, ein P, vorne F, 2L, 2P und deswegen sind Phil ist immer, da bist du auf der sicheren Seite.
Aber es gibt nur die eine richtige Schreibweise.
Von mir aus, so wie bei Thorsten auch, alle Thorstens ohne H. Ich habe euch trotzdem lieb, aber meine ist dann doch die richtige. Wem hast du das noch verboten, dich Phil zu nennen?
Jedem, also da mache ich keine Ausnahme. Ich mag den Namen gar nicht. Ich bin da wirklich total getriggert durch irgendwie. Und ja, das stimmt, wo du es gerade sagst. Ich hab sogar Frank Buschmann schon während der TV-Übertragung gesagt, dass er mich nicht Phil nennen darf. Was vielleicht einige wissen und manche nicht. Ich bin unter anderem auch Kommentatorenassistent, nennt sich das bei RTL während der NFL-Übertragung, bereite die Spiele vor und bin dann während der Sendung eben einen Raum weiter und spreche den Kommentatoren und Experten aufs Ohr, um sie ja noch ein bisschen besser aussehen zu lassen. Den Service, den wir beide während der Live-Konferenz nicht haben, der aber tatsächlich nicht schlecht ist. Und Buschi hat sich mal während der Sendung live bedankt, einfach für die ganzen Informationen, die er bekommt. Ist ja auch ganz nett, dass er nicht einfach nur so tut, als wenn er das alles selber weiß. Ja. Und hat dann mich Phil genannt, obwohl er mich vorher im Off nie Phil genannt hat. Ja. Und ich habe dann gedacht so, ey, das sagst du ihm jetzt. Und dann hat er nach der Werbung, als wir zurückgekommen sind, direkt gesagt, ich weiß nicht, warum ich den gerade Phil genannt habe. Das ist natürlich Philipp und ja.
Ich glaube aber tatsächlich, also ich hoffe auch, dass du den Satz mit Folgendes angefangen hast. Folgendes. Und dann ganz wichtig, seinen Spitznamen Buschi genommen hast und nicht Herr Buschmann oder Frank oder sonst irgendwie. Oder Frankie. Frankie, pass mal auf.
Glaube, nein, du musst auf jeden Fall Buschi sagen. Also wenn du Frank Buschmann begegnest und du nennst ihn Frank oder so, dann
Frank ist mein Vater.
Da kann er auch nichts mit anfangen.
Aber dann haben wir wenigstens die Namensproblematik schon einigermaßen abgekaspert. Das ist doch schon mal gar nicht so verkehrt. Also Philipp, herzlich willkommen hier im Podcast. Du hast es eben schon erwähnt, also du hast ein so großes Portfolio an Football-Wissen, das einfach auch nicht nur auf die GFL eben gemünzt ist, sondern eben auch beim großen Bruder der NFL. Was ist deine Tätigkeit bei der GFL?
Ja, du findest mich ja über Social Media als Draft-Nerd und dieses Nerd passt, glaube ich, ganz gut zu mir. Ich bin jemand, der versucht, sich irgendwo in jede Football-Geschichte reinzuarbeiten und irgendwelche Informationen zu suchen. Und ja, so bin ich letztendlich auch zu GFL gekommen. Zugegeben, ich sage immer noch GFL und nicht GFL.
Das ist auch
immer noch nicht einig. Zugegeben, ist das nicht immer mein Steckenpferd gewesen? Wie gesagt, vor allem Draft und College, National Football League waren meine Dinge. Durch Torben haben wir dann eben im Podcast auch öfter über die GFL gesprochen und wie gesagt, habe mich dann eben auch da reingearbeitet, weil mich das Thema natürlich auch sehr interessiert hat Und ja, so kam eins zum anderen. Erst drüber gesprochen. Mittlerweile schreibe ich dann eine Kolumne, eine wöchentliche bei Sports Illustrated, die hoffentlich gut recherchiert ist und versucht, so ein bisschen Hintergründe zu GFL einzufangen. Versucht da einfach das Netzwerk zu nutzen, was sich tatsächlich auch gerade erst aufbaut. Das hat aber auch sehr schnell geklappt, weil viele Teams und viele Verantwortliche da eben auch echt relativ kontaktfreudig sind. Und ja, zusätzlich haben wir dann noch den Live-Talk einmal im Monat, auch während der Saison treffen wir uns ja in Hildesheim im Studio und nehmen so eine Art ja Stammtisch auf, sag ich mal, so ein bisschen nach der Idee Doppelpass. Im Fußball treffen wir uns dort und besprechen eben das, was gerade so in der GFL abgeht. Und da bin ich ja als Experte immer dabei. Also da kann Torben, der das Ganze noch immer federführend leitet, sich darauf verlassen, dass ich halt immer als Gast dabei bin, solange er mich da noch haben möchte.
Wir müssen natürlich für unsere Zuhörer erklären, wer Torben ist. Torben Dill an der Stelle, Geschäftsführer der GFL und unter anderem auch dein Co-Host bei eurem Podcast Football Quark. Also du hast ja echt wirklich relativ viele Segmente jetzt gerade schon angesprochen. Football Quark, ein Football-Podcast, der ja alle Ligen einmal abfrühstückt. Sozusagen, ne, weil wenn wir beim
Thema Quark sind. Haben wir gemacht, ja. Machen wir jetzt nicht mehr. Torben ist ja eben jetzt Geschäftsführer der GFL und dann haben wir klar gesagt, es passt nicht mehr über die GFL und European League of Football zu sprechen. Wir wissen, dass das viele Zuhörer natürlich auch gefallen hat, dass wir da jede Woche viele Themen aufgearbeitet haben und natürlich auch einen guten Blick drinnen hatten, denn Torben war vorher auch schon gut vernetzt in der GFL, bevor er Geschäftsführer geworden ist. Aber wir haben ihm klar gesagt, da gibt es einfach zu viele Überschneidungen und Probleme auch drüber zu sprechen. Deswegen machen wir jetzt immer die NFL. Einmal die Woche sprechen wir über die Spiele der Woche. Das machen wir morgen früh auch wieder live. Und danach kann man sich das dann im Nachhinein bis zum Spieltag immer noch ganz gut anhören. Und am Freitag mache ich immer mit Lorenz Leinweber, der ist Scout bei der Frankfurt Galaxy in der European League of Football, mache ich den Podcast auch über Football Quark, die Stars von morgen. Da besprechen wir eben über die besten College-Spiele und die interessantesten Spieler, stellen da auch den einen oder anderen deutschen Spieler vor. Das ist immer für die, die samstags gerne College-Football gucken wollen oder sich dann irgendwann noch auf den Draft vorbereiten wollen, eine ganz schöne Sache. Nach der Saison gehen wir dann Richtung Draft, mein eigentliches Steckenpferd, wenn man so will.
Ja, absolut, absolutes Steckenpferd. Ich hab ja dein Buch auch in Teilen lesen dürfen. Also ich bin da wirklich echt immer fasziniert, wie sich Menschen da wirklich tatsächlich, wie du ja selber sagst, und ich meine es nicht despektierlich, ja auch wirklich rein nerden können. Ich finde das wahnsinnig spannend und ja auch diese ganze Arbeit, die da einfach dahinter steckt. Also von daher, falls es euch interessiert, das Buch gibt es natürlich immer noch zu kaufen, auch wenn der Draft jetzt ja auch schon durch ist. Da könnt ihr nochmal gucken, inwieweit sich Philipp da geirrt hat oder wie er
ja, genau.
richtig gelegen hat. Ist auf jeden Fall, Philipp, das Buch heißt, einmal darfst du noch Werbung machen?
Ich glaube, wir haben das Draft Guide genannt einfach, ganz simpel. Also einfach Draft Guide über Draft Nerd. Ja, über 120, 130 Spielerprofile und verschiedene Analysen dazu.
Also falls ihr bei euren Football-Freunden mit tiefem Wissen über junge, neue Spieler glänzen wollt, dann bitte gerne dieses Buch kaufen. Aber wir kommen zurück zur GFL. Und wir kommen zurück zu einem Teil, wo ich am Anfang der Saison so ein bisschen zusammengezuckt bin. Du bist also nicht, weil ich aus persönlichen Gründen, sondern also ja schon für mich persönlichen Gründen, aber nicht, weil ich was persönlich gegen dich oder gegen deine Expertise habe, ganz im Gegenteil. Und zwar ging es in einem deiner ersten Kolumnen, ging es bei der Sports Illustrated, ging es um mein Heimatteam, die New Yorker Lions. Und du hast da wirklich sehr, sehr plakativ eine recht düstere Zukunft vorhergesagt, die auch am Anfang, wo alle gesagt haben, so der Forstner erzählt dir da für einen Blödsinn, so einen Quatsch, die in Teilen ja auch tatsächlich eingetreten ist, weil die Lions ja auch wirklich mit 0-3 gestartet sind, jetzt in den Playoffs sind, sogar als Dritter noch mit dabei sind. Ja, dazu kommen wir aber später nochmal. Wie viel Shitstorm hast du für diesen Artikel bekommen tatsächlich?
Ach, das geht und das kann man natürlich auch aushalten. Das gehört natürlich dazu. Ich habe vorab halt gesagt, die GFL-Kolumne soll natürlich auch ein bisschen wachrütteln, soll auch Themen angehen, also auch mal Kritik äußern, die in der GFL, ich sag mal so, die meisten Teams sind es gewohnt, dass sie das in der Regel in der Öffentlichkeit eigene Pressemitteilungen kursieren und wenig über die Liga selbst geschrieben wird. Und das war jetzt schon auch ein Prozess, das habe ich gemerkt über das Jahr bei mehreren Themen, die ich aufgegriffen habe, dass sich Vereinsverantwortliche bei mir gemeldet haben und doch nochmal eine Rückmeldung dazu haben wollten. Da kam dann aber auch im Laufe der Zeit schon die Rückmeldung, dass sie gesagt haben, naja, aber ein Stück weit müssen wir das auch lernen, dass das auch dazugehört, wenn über uns mehr gesprochen wird, dass es dann eben auch Kritik gibt, denn natürlich läuft auch nicht bei allen Teams alles super. Und so ist es eben zum Saisonbeginn definitiv auch bei den New Yorker Lions gewesen. 0-3 Start, den ich ja am ersten Spieltag praktisch so ein bisschen vorhergesagt habe und auch gesagt habe, dass die New Yorker Lions, so wie sie sich momentan aufstellen, kein Titelkandidat mehr sind. Und philosophiert, was man auch machen müsste, vielleicht machen könnte, um das Team wieder voranzubringen.
Wo holst du da tatsächlich deine Expertise her? Also wir haben jetzt gehört, dass dein Ding ja wirklich tatsächlich ja nicht nur, also ich weiß es natürlich, deswegen bereite ich die Frage so ein bisschen vor. Nicht nur der Draft ist in den USA, sondern du beschäftigst dich ja auch relativ intensiv mit Spielern in Europa. Kannst du uns da irgendwie dann um deine Expertise an der Stelle dann auch nochmal zu unterstreichen, da vielleicht ein bisschen was zu erzählen?
Genau, also mein Fokus liegt eben auf dem Scouten von Spielern, auf dem Bewerten von Spielern und auch auf dem Vernetzen mit Spielern, mit Trainern und Verantwortlichen in Vereinen. Und dadurch bin ich mittlerweile ganz gut vernetzt, eigentlich mit vielen, vielen deutschen Talenten, die an den US-Colleges spielen, mit vielen Spielern, die in Europa respektive in Deutschland gerne spielen möchten, die ja das nötige Talent dafür mitbringen, auf die Chance warten, die vielleicht auch etwas unbekannter sind, unter dem Radar fliegen. Mittlerweile melden sich auch Spieler bei mir, die das mitbekommen über verschiedene Wege, dass ich mir das Tape mal anschauen möchte, dass sie gerne dort spielen möchten. Und ja, es ist so, und das kann ich ja so dann auch mal hier an der Stelle sagen, ich habe viel über die New Yorker Lions gemeckert und habe gesagt, wo die Baustellen sind. Und sie haben ja dann auch einige Spieler neu verpflichtet, unter anderem Ty Bovell, den Running Back aus Großbritannien. Und was ich weiß, dass das wahrscheinlich in Braunschweig im Lager, also im Verein selber, im Prinzip keiner so richtig weiß, weil das über einen Mittelsmann rangetragen wurde an den Verein, dass sie sich diesen Spieler doch mal näher anschauen sollen. Das ist letztendlich auf meine Kappe gegangen. Der hat in der zweiten Liga, später in der ersten Liga in Großbritannien gespielt und wollte sich gerne auf deutscher Bühne beweisen, hat eben auch deutsche Wurzeln. Und durch die Vermittlung, die ich für ihn hinbekommen konnte nach Braunschweig, konnte er dann jetzt endlich da auch spielen und hat seine Sache, glaube ich, ganz gut gemacht. Also wenn wir gucken, 6 Einsätze hatte er, und wenn wir das hochrechnen auf eine ganze Saison, dann wäre er bei über 1200 Rushing Yards gewesen und hätte die Liga angeführt. Sicherlich ein Faktor von mehreren, der das Team letztendlich verstärkt hat. Und da bin ich auch für mich ganz froh, dass ich letztendlich über meine Kolumne nicht nur mecker, sondern dass ich auch mitwirken kann daran, dass der Football in Deutschland besser wird und dass auch die New Yorker Lions an der Stelle wie auch andere Teams in diesem Jahr sich verstärken konnten.
Tatsächlich habe ich mit Ty da am Montag drüber gesprochen.
Hast du mit ihm geredet?
Ja, ja. Ich habe ihn im Fitnessstudio getroffen und meinte dann so, naja, es war ja eine gute erste Saison, meinte er, ja, ein bisschen wenig Spiele und das sind 700 irgendwas Yards, und dann meinte ich so, ja, naja, wenn man es hochrechnet, und da kamen wir genau auf die gleiche Summe. Ja. Von daher ist nicht aus der Luft gegriffen an der Stelle. Sprechen wir ein bisschen über die GFL-Saison und so deine Standout-Spiele, also weil du dich ja wirklich damit mit auseinandersetzt. Also MVP müssen wir nicht drüber reden, denke ich.
Ich glaube nicht, nee. In vielen Dingen werden wir nicht an den Potsdam Royals vorbeikommen und vor allem nicht auf Quarterback. Das können wir, glaube ich, vergessen. Und Jalen Henderson ist der beste Spieler, den die GFL hat. Und ich denke, dass das auch ein großer, wichtiger Faktor ist, den wir gerne unterschätzen. Die Royals haben zum einen natürlich schon das Kapital und die Mittel, dieses Team so weit voranzubringen, aber sie haben es eben wie eigentlich alle anderen Contender, die wir jetzt gerade in den Playoffs sehen, sind sie das einzige Team, die es geschafft haben, die wichtigsten Spieler sogar zu behalten. Also Jalen Henderson hat sicherlich zig Angebote aus anderen Ligen gehabt und auch von anderen Teams aus der GFL und letztendlich ist er aber da geblieben und hat für Potsdam weitergespielt und ja, deswegen sind sie natürlich auch weiterhin der Favorit.
Wo würdest du die Stärken oder wo würdest du den stärksten Defender einordnen?
Den stärksten Defender, also wir haben letzte Woche auf jeden Fall ja über in der Konferenz haben wir über Ben Rashid geredet.
Ja.
Sicherlich einer, den wir drin haben müssen. Bei den Defendern ist es natürlich immer schwieriger, weil dort haben wir ganz oft die Teamleistung, die zählt, ne? Und wenn wir Ben Rashid nennen, müssen wir O.J. Thompson, denke ich, als wichtigen Absolut. Faktor auch für die New Yorker Lions nennen. Ein ähnlich veranlagter Spielertyp, der, ich würde behaupten, in den USA halt alleine aufgrund der Athletik, die dann nicht die ist, die man in der NFL braucht, keine Chance hat. Aber ähnlich wie so ein Kyle Kitchens auch in der European League of Football, für Europa halt genau das Richtige mitbringt. Und deswegen sind die beiden eben ganz besondere Spieler, die dich hier auch weiterbringen. Und ich denke, wenn wir auf die Linebacker gehen, dürfen wir Donovan Hayden nicht vergessen.
Absolut.
Absolut, absoluter Faktor für die Berlin Adler gewesen, wie es jetzt auch gelaufen ist. Ist das ein Spieler, den die GFL irgendwie in der Liga halten muss? Das ist ganz wichtig. Weil er eben ein besonderer Linebacker ist und wenn wir dann in die Secondary gehen, dann blicke ich, glaube ich, schon nach Schwäbisch Hall, Montez Lattimore.
Absolut.
Schon allein der Name ist Programm. Ne? Lattimore sagt auch jedem NFL-Fan was.
Ja,
und er spielt auch dieselbe Position, das ist halt richtig gut. Und er ist auch so jemand, der, denke ich, so ein Beaulieu von Potsdam mal aus dem Spiel nehmen kann. Also der dann wirklich auch jemand sein kann, der den Royals Probleme bereiten kann mit seinem Team, mit den Unicorns, wenn es ins, ja gut, vorm Finale werden die beiden ja nicht aufeinandertreffen, wenn es soweit kommt.
Das wäre meine Anschlussfrage gewesen tatsächlich, weil wir den Playoff-Baum ja in der letzten Sendung, so wild er sich auch dargestellt hat, in Double Overtime dann doch nochmal irgendwie sich hingewurstet hat. Am Sonntag New Yorker Lions gegen die Hildesheim Invaders im Niedersachsen-Derby. Wunderbares Spiel, ich war live vor Ort mit Hubschrauber-Einflug. 25.000 Euro wurden gewonnen beim Mittellinienschuss. Also es war wirklich ein
Ich habe gehört, der soll das fast verpennt haben, weil der Mittagsschlaf mit seinen Kindern gemacht hat zu Hause.
Oh Gott.
Und da wirklich irgendwie so, oh verdammt, wir müssen los. Und dann war er gerade noch rechtzeitig da und hat in seinem Leben noch nie gegen einen Football getreten.
Ja.
Und das Ding aus 50 Yards reingemacht. Also
sensationell. Reingenagelt. Also das komplette Stadion hat einfach Kopf gestanden.
Ja.
Das war richtig gut. Und war auch ein spannendes Spiel. Auch Overtime-Entscheidungen, auch da die Playoff-Plätze verteilt. Aber gucken wir uns die Playoff-Bäume an oder beziehungsweise sprechen wir darüber. Du hast auf der einen Seite hast du die Potsdam Royals, die gegen den vierten im Süden spielen. Philipp, du weißt es tatsächlich wahrscheinlich besser als ich gerade aus dem Kopf. Gegen wen spielen sie denn da?
Moment. Ja. Die Potsdam Royals spielen gegen die Allgäu Comets. Da kommt es zum Rematch des Aufregers der Saison, wenn man so will.
Wobei die Paderborn Dolphins noch höher verloren haben.
Ja, aber der Aufreger war halt das Spiel gegen die Comets. Da haben die Royals lange, lange noch mit ihren Startern gespielt. Im Prinzip das gesamte Spiel. Und die Allgäu Comets sind sowas von verschlafen ins Spiel gekommen. Direkt mit zwei Turnovern in der ersten Minute, wie du halt auf gar keinen Fall gegen die Royals spielen darfst. Und ich bin sehr gespannt auf das Spiel. Machen wir uns nichts vor. Natürlich müssen die Royals das gewinnen. Aber ich bin mir sicher, dass die Comets sich was vorgenommen haben und vielleicht mal ein paar verrückte Dinge ausprobieren und die wahrscheinlich nicht funktionieren werden, aber wenn sie funktionieren, wird das ein anderes Spiel als beim letzten Mal. Also die Comments werden dann nicht hinfahren und sagen, oh, wir haben letztes Mal 90 Punkte gekriegt, hoffentlich kriegen wir diesmal keine 100. So.
Also sagst du tatsächlich auch, so dolle wird es auch nicht scheppern?
Kann, eben weil die Comments, glaube ich, nicht aufgeben, weil die Comments werden verrückte Dinge tun, die können eben auch zu Turnovern führen, verschiedene Trickplays und so, ja. Aber ich habe das letzte Mal im Live-Talk schon gesagt, im Prinzip ist das so ein Spiel, wie wir das jedes Jahr am College im September erleben, wo so die großen Schulen eine kleine einladen, die ganz andere Mittel hat und da sagt die kleine Schule ja auch nicht, brauchen wir nicht antreten, also Bowling Green hat letzte Woche die Penn State an den Rand einer Niederlage geführt, weil die einfach mal ein paar Dinge riskiert haben und die haben dann geklappt. Und plötzlich standen die Penn State da und mussten halt irgendwie ab dem dritten Quarter im Rückstand hinterherlaufen.
Appalachian State vor Jahren gegen die Michigan Wolverines. Auch eine Niederlage, auch vor allen Dingen im eigenen Big House.
Ja, und solche Dinge passieren. Und deswegen werden die Comets da hinfahren und nicht aufstecken. Und wenn sie sich einfach ein paar Dinge vorgenommen haben und die funktionieren, die man normalerweise im Spiel halt nicht macht, vierte Versuche ausspielen, wenn man eigentlich das nicht unbedingt macht, ein paar Trickplays machen, wer weiß.
Also ich war ja öfter mal in der sehr, sehr komfortablen Lage oder Situation als Erster im Norden dann gegen den Vierten im Süden zu spielen und ich kann mich an keinen Headcoach erinnern in der Zeit, in der ich aktiv war, der vor solchen Spielen nicht nervös war, weil es waren immer Do-or-Die-Spiele. Für uns war es immer, als First Seed ist so, ja, okay, gut, die marschieren eh durch. Und für die war es ja, okay, gut, den zeigen wir jetzt hier einfach mal, wo der Frosch die Locken hat. Und das sind wirklich auch Gegner, die sehr, sehr gefährlich sind.
Als Head Coach der Royals hast du ja auch wirklich jetzt die Aufgabe so, ey, wir haben die letzte Mal mit über 90 Punkten geschlagen. Wie motivierst du deine Spieler jetzt und machst denen klar, dass das Ding ist halt noch nicht rum, das muss auch erstmal gespielt werden, ne?
Absolut. Schwäbisch Hall Unicorns gegen die Hildesheim Invaders. Anderer Baum.
Erster. Ja. Da haben wir halt Süd 1 gegen Nord 4. Ganz anderes Spiel. Klar, ich glaube, auf dem Papier sagen wir, Schwäbisch Hall macht das, spielt auch zu Hause. Hildesheim hat aber die Mittel, um den Schwäbisch Hall Unicorns dort Konkurrenz zu bieten. Ich sag aber, diese Playoff-Erfahrung, die so ein Team wie Hall dann auch mitbringt, gegenüber einem Aufsteiger, und das muss man einfach fairerweise sagen, spätestens die wird am Ende den Ausschlag geben, denke ich.
Dresden Monarchs gegen Straubing Spiders.
Du weißt ja, ich gucke mal auf die Wegstrecken und wir haben ja vorher mal gesagt, der dritte Platz kann ja auch wirklich irgendwie, also der ist ja sehr teuer, weil du halt Hotel, Bus etc. brauchst ja alles. Aber Straubing Dresden ist in 4 Stunden mit dem Auto zu machen. Also das werden die wahrscheinlich, das sparen die Straubinger sich wahrscheinlich das Hotel. Und versuchen das mit Dresden so zu lösen, weil nach Saarbrücken oder so fahren sie, glaube ich, sogar weiter.
5 Stunden, ja. Ja. Das ist so. Trotzdem, Ausgang gespielt.
Brock Dorman ist wieder dabei. Dann haben sie Kari Lyles noch. Ich erwarte tatsächlich von einem NFL-Coach, von einem ehemaligen, dass er Wege findet, beide Playmaker, so unterschiedlich sie sind, auch einzubinden in den Playoffs. Weil das ist, glaube ich, so die Trumpfkarte, die Dresden mitbringt. Dieses, sie können jeden Spielzug einen anderen Quarterback teilweise beide aufs Feld schicken und ganz verrückte Dinge machen. Klar, du hast die US-Regel, aber es gibt auf jeden Fall Möglichkeiten, mit den beiden zu spielen. Und Straubing sollte da keine Hürde sein. Danach mal sehen, wo es gegen wen es dann geht.
Da haben wir den Ast sozusagen auf der Schwäbisch Hall Seite. Das kommt jetzt noch dazu, dass auf der anderen Seite auch noch eine Paarung fehlt. Und zwar die beiden Overtime Playoff Teams. Die Razorbacks aus Ravensburg, IFM, ich vergesse es immer, IFM Razorbacks aus Ravensburg, in Double Overtime gegen die Munich Cowboys. Die Munich Cowboys komplett aus den Playoffs gekegelt. Da ging es hoch und runter. Wir beide hatten Schweißausbrüche und Emotionen, die da hochgekocht sind beim Kommentieren. Also wirklich eine verrückte Geschichte, dass die Razorbacks da auf der 2 sind. Und die New Yorker Lions aus Braunschweig eben noch durch den Overtime-Sieg gegen die Hildesheim Invaders am letzten Spieltag noch auf die 3 gerutscht.
Ja.
Das wäre allerdings der Ast, der im Halbfinale gegen den Gewinner jetzt habe ich sie schon fast gekürt, gegen den Gewinner Potsdam Royals gegen die Allgäu Comets spielen müsste.
Ja, genau. Ravensburg, also Braunschweig, muss erstmal bis fast an den Bodensee fahren. Hat es dann eben mit Ravensburg zu tun, die hoch motiviert sind. Erste Playoff-Partie in Ravensburg, 50.000 Seelendorf, die wollen ordentlich was aufbieten, auch an Zuschauern, hoffen da wirklich auf ordentlich Zuspruch. Also wer das hört, in der Region lebt, guckt euch an, ob ihr Karten bekommt, dürfte machbar sein und seht zu, dass ihr da hinkommt. Sowas ist, glaube ich, für Ravensburg und drumherum schon ein Highlight.
Auch für den kompletten Sport halt in der Region, ne?
Ja, genau. Absolut. Ich glaube, Ravensburg hat sonst ein Zweitligateam im Eishockey und dann kommt erstmal nichts. Können mir die Ravensburger aber gerne anders erklären. Deswegen, das ist, glaube ich, schon ziemlich das Highlight des Jahres, was da in Ravensburg kommt, aus sportlicher Sicht. Und das sollten die Leute in der Region doch bitte auch unterstützen. Denn die Ravensburger können es gebrauchen. Ich hatte den Eindruck, du glaube ich auch, dass sie doch ein bisschen schon auf der letzten Rille, ne? So einige angeschlagene Spieler, ständig musste man wieder wechseln. Ben Rashid. Unter anderem, genau, Ben Rashid. Und ich meine, sie haben ja 2 Wochen Pause. Das wird ihnen, glaube ich, auch helfen. Aber du merkst halt schon den Unterschied dann zu einem Team, was dann eine Kaderbreite hat wie die Potsdam Royals. Und einem Team, was eigentlich das ganze Jahr jetzt schon im Prinzip mit seinen 25 Stammkräften spielt und dahinter noch so ein paar Sitzen hat, um den Kader aufzufüllen. Das ist dann schon echt eine Hausnummer für Ravensburg, gegen die New Yorker Lions spielen, die in Vollbesetzung halt auch über eine ordentliche Kaderbreite verfügen.
Sehe ich tatsächlich ähnlich. Also wir sind uns einig, dass die Potsdam Royals die Allgäu Comets schlagen, die Schwäbische Unicorns eigentlich keine Probleme mit den Hildesheim Invaders haben sollten. Die Dresden Monarchs weiterkommen gegen die Straubing Spiders und die New Yorker Lions möglicherweise das bessere Ende gegen die Ravensburg Razorbacks haben.
Ja, ich gehe mit den Lions, aber ich sage auch ganz ehrlich, wenn du die Frage gestellt hättest, wo sehen wir die Chance am ehesten, dass der Kleinere den Größeren schlägt? Ja. Ich glaube, dann bin ich in Ravensburg.
Verstanden. Ja, vielleicht werden wir ja überrascht. Dann bedeutet, das Halbfinale wäre Potsdam Royals gegen die New Yorker Lions in Potsdam und die Schwäbische Unicorns schon wieder gegen die Dresden Monarchs in Schwäbisch Hall. Eigentlich in Germany, we call it a Klassiker.
We call it a Klassiker, auf jeden Fall. We call it
a Klassiker an der Stelle. Wer kommt ins Finale?
Ja, du kannst im Vorfeld nicht gegen die Potsdam Royals tippen. Das geht einfach nicht. Dafür war die Saison zu dominant. Egal gegen wen sie spielen, auch im Finale sind sie erstmal Favorit.
Ja.
Aber jedes Spiel muss gespielt werden. Deswegen auch da heißt das erstmal noch gar nichts, ob das die New Yorker Lions sind, ob das die Ravensburg Razorbacks sind. Das Spiel muss noch gespielt werden. Und Schwäbisch Hall Dresden, ja, ich hatte es ja schon erwähnt, ich erwarte einfach, dass Dresden mit dem Coaching-Staff, was sie haben, Wege findet, die Schwäbisch Hall Unicorns vor Aufgaben zu stellen, die sie in dieser Saison noch nicht gesehen haben, weil Dresden ist jetzt durch diese 2 Quarterbacks im Kader wirklich eine Unbekannte. Du hast verschiedene Möglichkeiten, mit den beiden zu spielen. Du hast jetzt 2 Wochen, dann sogar 3 Wochen bis zum Halbfinale noch, wo du mit den beiden arbeiten kannst. Und da erwarte ich einfach, dass die Dresden Monarchs sich einen Vorteil verschaffen, der sie ins Finale bringt.
Das bedeutet deine Paarung fürs Finale Potsdam Royals gegen die Dresden Monarchs. Das Ganze übrigens da nochmal als Hinweis. Am 12.10. in Essen, der GFL Bowl, Karten gibt es natürlich längst zu kaufen. Die solltet ihr euch auch mittlerweile gesichert haben, denn das Stadion wird voll, hoffentlich an der Stelle. Und einige Karten sind auch schon vergriffen. Also ordentlich euch beeilen. Ich sehe das an der Stelle ähnlich. Ich hätte gerne das Matchup nochmal wie letztes Jahr. Das fände ich, glaube ich, ganz spannend. Eben auch mit einer nochmal besser eingespielten Potsdamer Angriff. Ich möchte aber tatsächlich die Dresden Monarchs da tatsächlich auch ein bisschen, ja, vielleicht als Unbekannte eben das, was du gesagt hast, durch das Coaching und unberechenbarer da sehen, wie die Royals dagegen halten. Also sind wir uns an der Stelle komplett einig, was das geben könnte. Das Finale tippen wir jetzt hier übrigens nicht. So nämlich.
So.
Weil in so einem Finale kann ja immer mal alles passieren. Was war für dich die größte Überraschung der Saison?
Die größte Überraschung, müssen wir fairerweise einmal auf Nord und Süd aufteilen, ist sicherlich einmal der Aufsteiger im Norden aus Hildesheim, dass sie direkt in Jahr 1 in die Playoffs gekommen sind und ja zwischenzeitlich sogar auf Platz 2 geschielt haben, also wirklich wichtige Siege geholt haben. Hildesheim Invaders für mich die Überraschung im Norden und im Süden. Ravensburg ist letztes Jahr abgestiegen.
Eigentlich.
Und durfte dann nochmal nachrücken. Allerdings ist diese Entscheidung jetzt auch nicht am Saisonende getroffen worden, sondern erst eine ganze Zeit lang später. Und das heißt, dir fehlte da eigentlich auch ein Stück weit die Vorbereitung, um dich auf die neue GFL-Saison einzustellen. Hast dich vielleicht schon für die GFL 2 gerüstet, was einfach auch einen ganz anderen Etat verlangt. Hut ab dafür, dass sie sich in der GFL so stark auch wirklich durchgesetzt haben mit einem 7-5-Record, haben einige wichtige Siege geholt, gerade die direkten Duelle auch bestimmt und können jetzt auch gegen die New Yorker Lions als Heimteam mit breiter Brust anreisen. Also das ist kein Team, was sich da verstecken muss. Generell macht Ravensburg aber gerade einen hervorragenden Job, was auch die Entwicklung angeht. Also was die da machen, hat vor allem ein sehr langfristiges Konzept und wird Ravensburg hoffentlich auch, denn im Süden haben wir doch so eine kleine Dürre hinter den Schwäbischer Unicorns, dass wir da mal mehr Teams finden, die dem Norden Paroli bieten können, dass Ravensburg da langfristig einfach mit in diese Fahrlänge springen kann und Schwäbisch Hall dabei unterstützen kann, den Norden zu ärgern.
Sehe ich tatsächlich genauso, aber auch, weil ich ja auch das Gespräch eben mit den IFM Ravensburg Razorbacks oder Razorbacks Ravensburg, ihr wisst, wer gemeint ist, eben auch schon in diesem Podcast geführt habe. Und da gab es eben genau diese Aussage. Wir wollen das sauber und ordentlich bauen. Jugendprogramme stimmen da an der Stelle, Akademie etc. Das wurde ja alles schon erwähnt. Ich glaube auch, dass das der richtige Weg ist, an der Stelle Football in Deutschland eben auch nach vorne zu bringen. Ich bin auch bei den Hildesheim Invaders, möchte da aber nochmal eine Lanze brechen an die für die Paderborn Dolphins, die aus meiner Sicht eine Steigerung zur letzten Saison hatten. Und ich glaube tatsächlich, dass auch das ein sehr, sehr gesundes, Unternehmen ist oder Unternehmung vielmehr, was da in Paderborn passiert, gerade der Westen. Gut, jetzt kommen die Düsseldorf Panther hoch. Das könnte dann auch nochmal ein bisschen eng werden, was Talentepool angeht. Aber trotzdem im Westen da wirklich die Fahne hochhält für Football an der geografischen Stelle. Was war für dich denn die größte Enttäuschung?
Die größte Enttäuschung? Ja.
Wir können ja nicht nur jubeln, Philipp. Wir müssen ja auch mal ein bisschen...
Das stimmt wohl, ja, das stimmt wohl. Ja, ich denke, die größte Enttäuschung ist ligaweit der Rückzug in der Saison der Berlin Adler. Sowas ist immer schlecht fürs Bild der gesamten Liga. Das ist unverantwortlich von den Entscheidungsträgern in Berlin, weil das färbt einfach auf die ganze Liga ab. Das ist kein gutes Bild und das ist die Enttäuschung der Saison. Also großes Minus dafür. Das ist ganz, ganz tragisch für die Jugendspieler dort gewesen, die ihren Junior Bowl nicht mehr spielen konnten, die da auch um ihren Lohn gebracht wurden. Viele Personen, viele Spieler, die das ganze Jahr über echt Gas gegeben haben, die jetzt irgendwie ja so eine Saison haben, die einfach kein Ende findet. Also du bist irgendwie nicht fertig geworden und den Spielern, den Beteiligten dort kann man halt einfach nur wünschen, dass sie jetzt sehr schnell woanders Fuß fassen können und dann vor allem in einem stabilen Verein mitspielen können, wo sie dann auch das Jahr zu Ende bringen.
Ich würde es tatsächlich gar nicht so drastisch sagen, weil ich kenne einfach die Hintergründe dafür zu wenig, um mich wirklich zu den Berlin Adlern dann distinktuiert äußern zu können. Deswegen mache ich es ein bisschen weicher an der Stelle. Ich habe aber, weil ich eben auch das Tippspiel auf der Red Zone App mitgespielt habe und da ganz viele Tipps einfach komplett in den Sand gesetzt habe, weil ich habe sehr viel Hoffnung in die Saarland Hurricanes gesetzt. Nach der Supersaison letztes Jahr dachte ich, okay, gut, die kriegen es halt irgendwie diese Saison hin und starten da durch und werden dann halt wirklich die Nummer 2 im Süden und festigen da ihren Ruf. Da muss ich wirklich sagen, das finde ich, da bin ich nicht traurig, da bin ich enttäuscht.
Ja. Sportlich ist das auf jeden Fall etwas, was nicht so gelaufen ist. Klar, wenn du deinen Quarterback im Winter verlierst, der wirklich stark gewesen ist, der das Team auch wirklich getragen hat und du dann einen neuen hast, der eigentlich auch sofort gezündet hat. Also Brito hat ja echt Spaß gemacht, aber war dann gleich verletzt.
Ja,
alles so ein bisschen mistig gelaufen, ne? Also die sind, glaube ich, ganz froh, dass das Jahr jetzt rum ist und hoffen, dass es nächstes Jahr wieder besser läuft.
Deswegen bin ich ja auch nicht böse oder traurig. Naja, doch, traurig schon, aber richtigerweise, ich bin nicht böse, sondern enttäuscht, weil, also ich hätte mir mehr gewünscht. Trotzdem, die Saarland Hurricanes, ich gehe auch davon aus, dass wenn da das Glücksrad irgendwie auf eine andere Zahl gezeigt hätte, dass es dann auch irgendwie ein bisschen besser gelaufen wäre. Philipp, wie viel Stunden in der Woche verbringst du tatsächlich mit Football-Recherche?
Also mittlerweile mache ich ja Football hauptberuflich. Also nicht spielen.
Das war einmal. Philipp Forstner hat selber auch auf dem
Platz aber das lassen wir mal. Das sei mal dahingestellt.
Dunkle Zeiten.
Mittlerweile ist es während der NFL-Saison, sind das auch schnell mal 60 Arbeitsstunden, 70 Arbeitsstunden die Woche, die da drauf gehen. Dafür ist in der Offseason, die dank der GFL etwas kürzer geworden ist, ist dann viel Zeit, wo man auch mal ein bisschen frei hat, wo man auch mal ein bisschen Luft holen kann. Aber in Summe ist das ein Fulltime-Job geworden. Dafür bin ich sehr dankbar, dass das geht. Auch dankbar dafür, dass Leute das, was ich da mache, gerne miterleben wollen, weil das gehört einfach dazu, dass Dinge gelesen werden, dass Dinge geschaut und gehört werden, damit das klappt. Aber das hat sich so entwickelt jetzt in den letzten Jahren, dass ich seit letztem Sommer, kann man sagen, das hauptamtlich machen darf.
Das ist der Grund, warum ich dich hier eingeladen habe. Das ist der Grund, warum ich einen Season Roundup mit dir haben wollte und eine große Verneigung nicht nur für dich, sondern auch stellvertretend für alle Menschen, die sich eben da draußen nicht nur hauptberuflich, sondern auch ehrenamtlich für den Football engagieren. Also da ein riesengroßer Knicks auch von meiner Seite für eine sehr interessante Saison und auch fürs Zuhören bis hierhin. Natürlich gibt es auch noch weitere Folgen, überhaupt gar keine Frage. Ich spreche in der Folgezeit noch bis zum GFL Bowl mit den Aufsteigern aus der GFL 2, sowohl aus dem Norden als auch aus dem Süden. Also auch da interessante Themen. Und natürlich versuche ich auch wieder Interviews hinzubekommen mit den jeweiligen Teilnehmern zum GFL Bowl, den ich ja bisher noch nicht planen kann, weil wir wissen ja immer noch nicht, wer da reinkommt. Philipp, hast du noch irgendwas, was du der Nation mitteilen willst? Haben wir irgendwelche Themen, die wir im Vorhinein besprochen haben, noch nicht angekratzt?
Nö, ich glaube, ich habe soweit alles angebracht und konnte mit dir eine vernünftige Sendung machen. Du hast ein paar schöne Fragen gestellt.
Danke. Deswegen darf ich das hier machen. Hoffentlich auch noch ein bisschen länger.
Ja. Genau. Gut so.
Sehr gut. Das war This is GFL Football Podcast, präsentiert von New Yorker. Wie immer, das war Philipp Forstner mit seiner Expertise. Wir haben ein wenig über die GFL-Saison gesprochen und was er sonst noch so im Football zu tun hat. Mein Name ist Thorsten Sell. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer, abonnieren, kommentieren, ein Like dalassen, was auch immer ihr mögt. Nicht nur hier, sondern auch bei Football Quark und sämtlichen anderen Dingen, die Philipp so macht. Football is Family, niemals vergessen. An der Stelle, man unterstützt sich, wo man kann. Ich bin raus. Philipp, vielen Dank. Und an euch, macht's gut.
This is GFL Football. Der GFL-Podcast mit Thorsten Sell.